Geheimnis hat, dachte Pennington. Oriana sah die Gangway entlang, blieb stehen und winkte. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt Lieutenant Robert D'Amato, der die Gangway entlang kam und sie so leidenschaftlich in den Arm nahm, dass er sie dabei hochhob. Er schwang sie einmal ganz herum, bevor er sie wieder auf ihre Füße setzte. Eifersucht brannte heiß in Pennington auf, als er sah, wie sie sich küssten. Es war ihm völlig egal, dass er als der andere Mann absolut keine Berechtigung dazu hatte, auf den Ehemann seiner Liebhaberin eifersüchtig zu sein. Gefühle waren schließlich vollkommen irrational, immun gegen Logik und Vernunft, und er hatte nie etwas anderes behauptet. Die Vorstellung lockte, ihre Affäre einfach aufzudecken, aber er wusste, dass aus solcher Impulsivität nur selten etwas Gutes entstand. Er beobachtete Oriana mit Robert und erkannte die Wahrheit, die er in den letzten Wochen verdrängt hatte, mit brutaler Härte. Sie wird ihren Ehemann nicht verlassen. Robert war ihre Sicherheit, ihr Langzeitplan, ihr Ass im Ärmel. Tim dagegen stellte einen Luxus dar, eine Annehmlichkeit, ein Laster, das man ablegen konnte. Sie küssten sich noch immer. Ich muss damit aufhören, wusste er. Geh, behalte deine Würde. Als die beiden Eheleute Seite an Seite den Korridor in seine Richtung hinabgingen, zog er sich in seine Ecke zurück und tat sein Bestes, sich an die Rückwand aus Duranium zu pressen. Würde! Welche Würde! Die D'Amatos gingen an ihm vorbei, zu sehr in der Glückseligkeit ihres Wiedersehens gefangen, um ihn im Schatten zu bemerken. Für einen kurzen Moment war er fast dankbar dafür, sich unsichtbar und belanglos zu fühlen. Dann wich die Erleichterung und machte Scham und Ärger Platz. Bevor er den bittersüßen Geschmack dieses Momentes richtig auskosten konnte, vibrierte sein New Service Pager stumm an seinem Handgelenk. Mit einem ärgerlichen Schnauben hob er das Gerät hoch und las die eingegangene Nachricht. Sie stammte von seinem Redakteur. »Ich habe seit 8 Tagen keine Stories mehr von dir erhalten. Wenn du nicht tot bist, schick mir irgendwas bis morgen, oder wir geben deine Kolumne an den neuen Praktikanten. Arliss. PS. Hör damit auf, dein Essen auf deine Spesenrechnung zu setzen. Das wird nicht erstattet, und das weißt du auch.« Er schaltete den Pager aus und zog den Ärmel über ihn. »Es wird Zeit, an die Arbeit zurückzugehen«, sagte er sich. Er sah sich die hektische Betriebsamkeit um sich herum an, die von 2 Raumschiffen im Dock herrührte, und wusste, dass hier eine Story auf ihn warten musste. Er könnte sich an die übliche Vorgehensweise halten und die Senioroffiziere um Kommentare und Aussagen bitten. Dann würde er so tun, als sei er verärgert, wenn sie sich weigerten zu reden. Das war alles Teil des Spiels. Viele Jahre vergeblicher Bemühungen hatten Pennington beigebracht, dass Menschen in wichtigen Positionen nur sehr selten offene und zitierfähige Aussagen von sich gaben, es sei denn, sie hatten ein übergeordnetes Motiv dafür. Offiziere hatten nichts zu gewinnen, wenn sie mit der Presse sprachen, aber alles zu verlieren. Penningtons Erfahrungen nach war es die einzige Möglichkeit, ein verwertbares Zitat von einem Offizier zu erhalten, wenn man die Wahrheit bereits vor der Frage wusste und den Gesprächspartner so dazu brachte, diese zu bestätigen, zu leugnen oder ein pathetisches »Kein Kommentar« zu erhalten. Seine beste Chance, etwas schnell genug, um seine Deadline einzuhalten, zu finden, das eine Geschichte wert war, waren die Menschen, denen normalerweise niemand Beachtung schenkte. Er betrachtete die Menge und achtete besonders auf die Ärmel ihrer Hemden. Er suchte nach welchen, an denen sich überhaupt keine Ranginsignien befanden. Er suchte nach rekrutiertem Personal. Der Anstand verbot Botschafter Jetanian, sich zu beschweren. Während Lieutenant Xiong und Lieutenant Commander Teprin vor dem leeren Schreibtisch des Kommodore saßen, stand Jetanian während der Nachbesprechung hoch aufragend hinter ihnen. Nicht etwa, weil seine Autorität nicht ausreichte oder ihm gar der Anspruch auf einen Sitzplatz vorenthalten wurde, sondern weil diese Stühle für Menschen konzipiert worden waren und er sie schlicht nicht benutzen konnte. Selbst wenn sie für seine große Statur genügend Platz geboten hätten, wären sie für seinen unflexiblen Torso ungeeignet gewesen. Sich selbst in eine sitzende Position zu zwängen, resultierte normalerweise in einer Verdrehung seines Körpers, die zum einen für ihn sehr unbequem und zum anderen für seine Begleiter eher unfreiwillig komisch war. Er beklagte sich niemals über das Fehlen von für ihn geeigneten Möbeln, wie etwa eine lange, schräge Liegeauflage mit einer in die entgegengesetzte Richtung angebrachten Kniestütze, weil er nicht als Querulant wahrgenommen werden wollte, der stets etwas auszusetzen hatte. Seiner Meinung nach war alles deutlich weniger problematisch, wenn er die Ruhe behielt und behauptete, lieber stehen zu wollen. Xiong erklärte gerade ausführlich seinen Zuhörern, dass die Erdproben rund um das Fundstück, das erst kürzlich auf Ravenna 4 ausgegraben worden war, ein Alter von etwa 100.000 Jahren bestätigt hatten, als Race ihn unterbrach.
»Das ist alles gut und schön, Lieutenant, aber wissen wir denn auch etwas Nützliches über diesen Fund?«
Der junge Anthropologie- und Archäologie-Experte hob kurz empört den Kopf, sammelte sich aber sofort wieder.
»Ich schätze, das hängt von Ihrer Definition von nützlich ab, Sir.«
Race breitete die Arme aus, um damit die Bandbreite der Möglichkeiten, die ihm vorschwebte, zu verdeutlichen.
»Was kann es? Wer hat es erschaffen? Hat es irgendetwas mit dem Taurus-Rätsel zu tun?«
»Um eine dieser Fragen sicher beantworten zu können, ist es ein wenig früh«, sagte Xiong. »Wir hatten gerade erst mit den Tests begonnen, als Sie mich auf die Station zurückbeordert haben.«
Race zuckte wie unter Kopfschmerzen zusammen. »Mr. Xiong, bitte sagen Sie mir nicht, dass ich Sie auf eine 40 Lichtjahre weite Exkursion geschickt habe, nur um mir von Ihnen anzuhören, dass Sie keine Resultate vorweisen können.«
»Ich würde nicht sagen, dass wir keine Resultate erzielt haben, Sir.«
»Wie würden Sie es dann nennen?« Xiong schluckte.
»Vorläufige Resultate.«
»Ich verstehe«, sagte Race. Er klopfte mit den Knöcheln seiner Finger auf die Schreibtischplatte. »Lassen Sie uns zusammenfassen. Woraus ist es gemacht? Antwort unbekannt. Stammt es von Ravenna 4? Antwort unbekannt. Stellt es eine Gefahr für unser Forschungsteam oder diese Sternbasis dar? Antwort unbekannt. Habe ich irgendetwas vergessen?«
Xiong erblasste, tat einen tiefen Atemzug und sagte, »Nein, Sir, das dürfte es abdecken.«
»Es gab allerdings eine Entwicklung, die bemerkenswert ist«, sagte T'Prin und brachte sich zum ersten Mal in diese Besprechung ein.
»Nach ihrem Abflug konnte das Forschungsteam erfolgreich eine der isolierten Komponenten unter Energie setzen. Sie sammelten immer noch Daten, als ein Eindringlingsalarm sie dazu zwang, die Operation abzubrechen.«
»Sie haben es aktiviert?«
Xiong hatte sich halb aus seinem Sitz erhoben.
»Wann? Wie? Was hat es getan?«
T'Prin fixierte Xiong mit ihrem kühlen, vulkanischen Blick, woraufhin sich der junge Wissenschaftler sofort zusammennahm.
»Nur eine einzige Komponente wurde aktiviert, Lieutenant. Es konnte kein sofortiger Effekt registriert werden.«
Sie sah Race an und fügte hinzu, »Unsere größere Sorge sollte dem Eindringlingsalarm gelten.«
Race nickte. »Wie viel wissen wir darüber?«
»Sehr wenig«, sagte sie. »Unsere erste Theorie war Sabotage, aber die Zeugenaussagen lassen darauf schließen, dass es sich um einen verhinderten Raub handelt.«
»Sind wir sicher, dass es keine Spionage war?«
warf Jetenian ein. T'Prin drehte sich zu dem Chelonen hinter ihr.
»Spione beobachten, Herr Botschafter. Sie enttarnen sich selbst nicht ohne guten Grund. Das Verhalten dieses Eindringlings lässt mich annehmen, dass es sich nicht um einen professionellen Spion handelte. Tatsächlich vermute ich das Gegenteil.«
Der Kommodore rieb sich mit dem Zeigefinger an der Schläfe.
»Haben Sie einen Verdacht?«
»Noch nichts Konkretes«, erwiderte sie. »Ich werde Sie über jeden Fortschritt auf dem Laufenden halten.«
»Machen Sie das.«
Race sah zu Jetenian hoch. »Wollen Sie etwas hinzufügen, Herr Botschafter?«
»Nur, dass wir nicht vergessen sollten.«
Er wurde vom lauten Summton des Intercoms auf dem Schreibtisch des Kommodores unterbrochen. Mit dem Daumen öffnete Race den Kanal.
»Was?«
Die elektronisch verzerrte Stimme seiner Assistentin erklang.
»Yeoman Greenfield, Sir. Captain Kirk von der Enterprise ist hier und möchte gerne mit Ihnen sprechen.«
»Wir brauchen hier noch einen Moment, dann können Sie ihn hereinschicken.«
»Ah, yes, Sir.«
Ein Klicken zeigte an, dass der Kanal geschlossen war.
Race stand auf. Alle Anwesenden wussten, dass dies die Art des Kommodore war, eine Sitzung zu beschließen. »Entschuldigen Sie, Herr Botschafter.«
Er wandte sich an Xiong und T'Prin.
»Wegtreten.«
Die Unterbrechung war eigentlich nicht schlecht, dachte Jetenian, als er vor T'Prin und Xiong aus dem Büro und die Stufen hinab in die geschäftige Ops trat. »Ich habe sowieso nur improvisiert.«
Kirks kurzer Trip von der Enterprise in die Ops der Sternenbasis 47 hatte seinen Eindruck von der gewaltigen Größe der Station nur bestätigt. Allein schon die hohen Decken der Korridore, auf die man von der Gangway trat, waren beeindruckend. Doch ein flüchtiger Blick auf die erdähnlichen Anlagen, die die obere Hälfte der Station über dem Raumdock belegten, hatte ein Lächeln auf Kirks Gesicht gezaubert. Dieses Gefühl, sich inmitten eines summenden, aber dabei sorgfältig koordinierten Bienenstocks zu befinden, war sowohl überwältigend als auch erheiternd. Doch natürlich war das dem Captain nicht als erstes aufgefallen. Diese Ehre gehörte allein den neu eingeführten Miniröcken. »Jemand im Kommando der Sternflotte scheint mich zu mögen«, schoss es